The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 3. Juli.
Kolleginnen und Kollegen, jetzt mal wieder Ruhe im Saal hier. Alle mal wieder ein bisschen beruhigen.
Der Job der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, der ist nicht leicht. Das, was wir in der Tagesschau aus dem Bundestag hören, das sind ja meist die doch sehr geschliffenen Statements der Spitzenpolitiker, Kanzler, Oppositionsführer und so weiter. Aber im Parlament gibt's auch sehr viel Alltag, die parlamentarische Werkbank sozusagen. Und da, tja, da geht's zuweilen sehr rustikal zu.
Schreien Sie nicht rum, melden Sie sich, wenn Sie eine Frage haben.
Unkomplizierter, halten Sie doch mal die Klappe da vorne.
Unmöglich! Schämen Sie sich an Grund und Boden!
Können Sie nicht mal einen kurzen Augenblick den Mund halten?
Hören Sie doch einfach zu und hören Sie auf zu brüllen, ehrlich.
Ich lasse keine Wortmeldung der Grünen zu. Die haben genug geredet.
Mein Gott, das ist ja wie im Kindergarten.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor die Wörter Rotzen und Kotzen hier inflationär weiter gebraucht werden, bitte ich wirklich alle nochmal im Namen auch der Würde des Hauses, auch bei hitzigen Debatten vielleicht das zu unterlassen.
In solchen Fällen muss dann, wie gehört, das Präsidium des Bundestages eingreifen und die Ordnung wiederherstellen. Stufe 1. Die freundliche Bitte.
Natürlich muss es eine lebhafte Debatte geben können. Aber Debatte besteht nicht nur aus Senden. Ihrem Redner haben vorhin alle zugehört. Und vielleicht können Sie ein bisschen sich mäßigen, dass die Rednerin zumindest ungestört auch ihre Rede vortragen kann. Vielen Dank.
Da ist die Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özeus von der SPD noch recht freundlich. Die Dame kann aber auch bestimmt.
Ich heiße Özeus, aber es reicht, wenn Sie Frau Präsidentin sagen. Vielen Dank.
Eine harte Hand ist zum Teil ja auch gefordert, zum Beispiel bei sehr beleidigenden Zwischenrufen.
Alter, ey, nerv nicht mit deinem Gelaber. Also wirklich.
Herr Kollege, ich erteile Ihnen dafür einen Ordnungsruf für die Bemerkung, Alter. Altersdiskriminierung und störe nicht mit deinem Gelaber ist des Hauses unwürdig und das bitte ich wirklich ernst zu nehmen.
Der Ordnungsruf, der hier von Bundestagsvizepräsident Kubicki verhängt wurde, ist neben der Rüge und dem Wortentzug eine der Strafmaßnahmen, die das Bundestagspräsidium verhängen darf. Ein Ordnungsruf kann die Geldstrafe von 1.000 Euro nach sich ziehen. Und die Zahl der Ordnungsrufe ist, tja, man muss sagen, aufgrund der AfD-Fraktion zuletzt stark gestiegen. Deshalb soll das Ganze jetzt auch teurer werden. Das hat die Ampelkoalition gestern in den Bundestag als Antrag eingebracht. Künftig werden dann 2.000 Euro fällig, im Wiederholungsfall sogar 4.000. Solche Äußerungen können also bald richtig empfindlich die Geldbörse treffen, wenn auch nur die der eigenen Fraktion.
Dem Abgeordneten Brandner erteile ich für seinen beleidigenden Zwischenruf, Herr Dufrin, Sie sind eine Pfeife, so ähnlich war es, einen Ordnungsruf.
Und das natürlich auch.
Ich muss einen kurz durchatmen, aber wir haben uns vereinbart, uns nicht mit irgendwelchen Titeln zu belegen. Und erbärmliche Heuchler sollten wir uns hier im Hause nicht gegenseitig nennen.
Und auch das Zeigen von Flaggen und Postern während der Rede ist im Bundestag verboten und kann ebenfalls eine Strafe nach sich ziehen.
Herr Schmidt, wir haben eine Vereinbarung, dass wir hier keine Flaggen oder große Plakate hochhalten. Und da wir das schon mehrfach gesagt haben, erteile ich Ihnen hiermit einen Ordnungsruf.
Fazit, Emotionen sind gut, Kontrolle ist besser, vielleicht vorher einfach mal selbst den Stecker ziehen, bevor es eskaliert. Die wichtigste Form der Beherrschung ist die Selbstbeherrschung.
Würden Sie eine Zwischenfrage zulassen?
Nee, Feierabend.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit der Philosophin und Tierethikerin Friederike Schmitz. Wir sprechen über den Umgang, den richtigen Umgang mit Tieren.
In den Hallen für die Masthühner, die sogenannten Masthühner, sind bis zu 50.000 Tiere, die da krank werden aufgrund der Züchtung auf schnelle Gewichtszunahme. Und dann zu sagen, man schenkt den Tieren dieses Leben.
Zusammen mit unserer Börsenreporterin Anne Schwedt werfen wir einen Blick in die USA, wo Milliardäre aus Texas der Wall Street in New York Konkurrenz machen wollen. Außerdem sind wir beeindruckt davon, wie Lego zum Wiederaufbau der Ukraine beitragen kann. Na, und dann lassen wir uns von dem EM-Einheizer mit dem Saxophon in andere Sphären entführen. Sommerzeit ist Grillzeit.
Mann, ist das eine Wurst!
Aber wenn man sich die nackten Zahlen hinter dem Grillvergnügen anschaut, dann stößt dem einen oder anderen es doch bitter auf. Vergangenes Jahr wurden in Deutschland rund 750 Millionen Tiere für die Lebensmittelproduktion geschlachtet. Das sind 2 Millionen Tiere am Tag, 1400 Tiere pro Minute, wohlgemerkt allein in Deutschland. Wir reden von Hühnern, Puten, Gänsen, Enten, Schweinen, Rindern. Angesichts dessen darf man sich ja schon die Frage stellen, wie sollen wir eigentlich künftig mit den Tieren umgehen? Wie viel Rücksicht schulden wir ihnen? Dürfen wir ihnen Leid zufügen, sie einsperren und töten? Und ist es richtig, an Tieren zu experimentieren im Sinne des Fortschritts und der Gesundheit des Menschen? Das alles sind zentrale Fragen der Tierethik, also der ethischen, der moralischen Reflexion über den richtigen Umgang von Mensch und Tier. Eine ausgewiesene Expertin zu dem Thema ist Friederike Schmitz. Sie ist promovierte Philosophin, hat den Verein Mensch-Tier-Bindung gegründet und mehrere Bücher zum Thema geschrieben, unter anderem Anders satt. Das hat mich interessiert und darum habe ich bei Frau Dr. Friederike Schmitz zum Gespräch einfach mal durchgeklingelt. Einen schönen guten Morgen, Friederike Schmitz.
Guten Tag.
Früher haben sich die Menschen mit den Tieren irgendwie leichter gemacht. Selbst der Immanuel Kant hat gesagt, dass sie Mittel zum Zweck seien, keine Vernunft besäßen und damit bräuchte man sich in der Moralphilosophie zumindest mit Tieren nicht weiter beschäftigen. Vom beseelten Werkzeug sprach Aristoteles, aber irgendwie hat sich unser Verhältnis zur Moral und zum Tier verändert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also auch in der Vergangenheit war das, glaube ich, nicht ganz unwidersprochen. Und ich glaube, auch im Alltag haben viele Leute schon verstanden, dass Tiere auch Gefühle haben und nicht ganz egal ist, wie wir mit ihnen umgehen. Aber heute wird das natürlich viel stärker diskutiert und ist auch viel stärker rechtfertigungsbedürftig geworden. Also diese Antworten früher, mit denen man einfach die, ja, aus meiner Sicht die herrschende Praxis einfach versucht hat zu legitimieren, die sind heute einfach nicht mehr überzeugend.
Gleichzeitig gibt es die Mitleidsethik, die hat sich im Alltag schon durchgesetzt. Zumindest wann immer wir Leid sehen, die überfahrene Katze oder das zu eng eingesperrte Zirkustier, da regt sich was in uns. Warum reicht dieses Mitleid tatsächlich nicht aus, um auf die Essgewohnheiten und den generellen, auch den politischen Umgang mit Tieren eine Auswirkung zu haben? Ist das zu kurz einfach, weil Mitleid gar kein Punkt ist, der tatsächlich unsere Moral bewegt?
Ich glaube, das auch. Ja, verschiedene Faktoren da eine Rolle spielen. Also ich glaube, dass Mitleid schon eine wichtige Funktion hat, auch beim ethischen Handeln. Also es motiviert viele Menschen, sich einzusetzen für Veränderungen, also gerade für Tierschutz, Tierrechtsbestrebungen, weil sie Mitleid haben mit den leidenden Tieren. Gleichzeitig, auch wenn wir mal Mitleid empfinden, dann kann man das eben auch schnell wieder wegschieben und im Alltag wieder verdrängen. Und das ist eigentlich, was beim Tierkonsum, also bei Konsum von Fleisch, Milch und Eiern, sehr oft passiert. Also viele Menschen sehen dann so Recherchen über das Leid in den Ställen und die eng eingesperrten Schweine und so weiter, und aber essen vielleicht dann kurz mal kein Fleisch oder andere Tierprodukte und dann aber nach ein paar Tagen doch wieder, weil es halt häufig der einfachste Weg ist. Ja, also es wird überall angeboten, es ist günstig zu haben. Man muss keinen Aufwand betreiben, irgendwie neue Rezepte auszuprobieren oder so. Und diese Normalität ist einfach sehr wirkmächtig. Und dann schiebt man dieses Wissen oder dieses ungute Gefühl und dieses Mitleid auch leicht beiseite.
Nun ist die andere Seite ja auch nicht ganz untätig. Das heißt, die Fleischindustrie beispielsweise, die fährt schon auch Argumente auf, die ich mit Ihnen mal ausprobieren wollte. Was erwidern Sie, wenn die Fleischindustrie sagt, dass diese Tiere, die wir essen, ja sonst gar nicht leben würden, dass sie also nicht nur Leben vernichten, sondern auch Leben schenken, weil diese ganzen Kühe und Schweine und Hühner ohne die Verwertung und die Nahrungsmittelproduktion anschließend gar nicht leben würden. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist eigentlich, also wenn man sich anschaut, wie die leben, eigentlich wirklich ein groteskes Argument. Also die haben ja nichts vom Leben in den, also in den allermeisten Fällen. Ja, die Schweine haben, wenn man sich so einen typischen Autoparkplatz von 12 Quadratmetern vorstellt, dann kann man da 16 Schweine drauf einsperren. Ja, in den Hallen für die Masthühner, die sogenannten Masthühner, sind bis zu 50.000 Tiere, die da krank werden aufgrund der Züchtung auf schnelle Gewichtszunahme. Und dann zu sagen, man schenkt den Tieren dieses Leben, was eigentlich nur von Schmerzen und Einschränkungen geprägt ist und wo eigentlich nichts Positives ist. Die können die nicht die Sonne sehen, nicht mal Regen spüren, nicht im Boden wühlen, was Schweine zum Beispiel machen würden, oder Sandbaden, was Hühner machen würden. Ja, es ist eigentlich absurd, das so zu drehen.
Aber würde das Argument entkräftet, wenn diese Tiere ein besseres Leben hätten, was ja Biobauern für sich in Anspruch nehmen? Da wird das Tier am Ende, wir reden ja heute Klartext, heute Morgen, da wird das Tier auch getötet hinterher. Aber es hat die Sonne gesehen, es hat vielleicht im Sand gewühlt, es hat soziale Kontakte haben können. Ist das dann, ist das die Frage der Moral dann erledigt?
Ja, da würde ich auch nochmal zwei Sachen unterscheiden. Und zwar ist die übliche Biohaltung tatsächlich viel, viel schlechter, als man sich das gerne vorstellt. Also wiederum bei den Schweinen, ne, da konventionell ist 16 Schweine auf einer Parkplatzfläche. Bei Biohaltung ist es so vorgeschrieben, dass im Stall die Schweine so viel Platz haben, dass da 9 Schweine auf einer Parkplatzfläche sind. Immer Schweine bis 110 Kilo übrigens. Und dann ist ein Auslauf vorgeschrieben, aber da ist 1 Quadratmeter pro Schwein vorgeschrieben. Also auch da, wenn man sich einen Parkplatz vorstellt mit 12 Quadratmetern, könnte man 12 Schweinen auf dieser Fläche ihren Auslauf gewähren. Das ist Betonboden, da können die eben nicht wühlen, da kriegen sie auch keinen Regen ab, weil das oft überdacht ist. Und also das hat mit einem guten Schweineleben, wo auch ein bisschen Neugier ausgelebt werden kann, über die grüne Wiese gelaufen werden kann, hat das eigentlich auch nichts zu tun.
Aber selbst wenn die grüne Wiese da ist, genau, ich habe schon glückliche Kühe gesehen in Schleswig-Holstein, auch in Bayern, also glücklich im Sinne, da war Platz, da war kein Beton, sondern die waren auf der
Alm. Ja, da sehen Sie die dann während der Weideperiode, was ist im Winter, das sehen Sie nicht. Sie sehen auch nicht, dass denen die Kälber weggenommen werden, direkt nachdem sie geboren haben. Also ich glaube, auch da muss man sehr aufpassen.
Das kann man hören, weil die Kälber ziemlich laut schreien nach ihrer Mutter.
Genau. Also auch da muss man einfach immer genau aufpassen. Das sieht oft besser aus, als es ist. Aber gut, wir können uns natürlich, das machen ja auch Philosophen gerne, sich die Situation vorstellen. Das gibt dann so Ausnahmetierhaltung, genau, Schweine, die wirklich durch den Wald rennen und im Boden wühlen. Das sind dann, da reden wir wirklich über winzige Nischen. Und dann hätte man nur noch das Töten selber als Diskussionspunkt sozusagen.
Ja.
Und da würde ich auch sagen, ja, das lässt sich eigentlich für die Produktion von Fleisch oder Milch oder Eiern nicht rechtfertigen, weil die Tiere auch natürlich an ihrem Leben hängen. Gerade wenn es dann ein gutes Leben ist, dann möchten sie das ja weiterführen. Und dann, finde ich, zieht auch nicht diese Idee, dass die ja nur deswegen leben, weil wir sie dann irgendwann umbringen. Weil sobald sie da sind, haben sie eben diese Ansprüche. Ja, also bei Menschen würden wir das ja auch nicht gelten lassen, würden wir auch nicht sagen, ich kann mal ein Kind gebären für eine gewisse Zeit. Und dieser Außenblick ist da problematisch, glaube ich, dass man sozusagen nicht das Tier als Individuum ernst nimmt dabei.
Meine Frage wäre an Sie, welche Schlussfolgerung ziehen wir aus dem, was wir bislang besprochen haben? Welche Schlussfolgerung ziehen Sie persönlich beispielsweise? Sie, nehme ich an, verzichten auf den Genuss von Tieren und Produkten, die mit Tierversuchen hergestellt wurden, richtig?
Ja, also ich lebe vegan, das heißt, ich esse keine Tierprodukte. Und versuche auch in vielen anderen Bereichen zu vermeiden, irgendwie auf Dinge zurückzugreifen, die mithilfe von Tierleid und Ausbeutung erzeugt wurden. Und gleichzeitig setze ich mich ein auch für eine Transformation von Landwirtschaft und Ernährung, eben weg von der Tierhaltung.
Da sagen manche, wir würden dann alle verhungern oder ein Gutteil der Menschheit würde verhungern, wenn wir zumindest von morgen an auf Tiernahrung verzichten würden. Ist da was dran?
Ich denke nicht. Also tatsächlich ist ja die Nutztierhaltung, so wie sie gerade betrieben wird, ein riesen Ressourcenverschwendungsapparat eigentlich. Also wir verfüttern ja ganz viele Dinge, die wir auch essen könnten, oder bauen Dinge an, um sie zu verfüttern, wo wir auch andere Sachen anbauen könnten, die wir essen könnten. Also wir würden durch eine drastische Reduktion der Tierhaltung viel bessere Bedingungen schaffen für die Ernährung der Menschen, auch im Hinblick auf Umwelt und Klima. Die komplett vegane Welt, da wird es ein bisschen komplizierter, aber da würde ich auch sagen, können wir drüber reden, wenn wir mal ein Stück näher gekommen sind.
Frau Schmitz, dann bedanke ich mich für unseren kleinen Exkurs am frühen Morgen und wünsche einen im Rahmen der Möglichkeiten fröhlichen Tag.
Ja, danke. Gleichfalls.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da wollen jetzt Milliardäre aus Texas, der wichtigsten Börse der Welt, nämlich der Wall Street, Konkurrenz machen. Auweia, unsere Börsenreporterin in New York weiß mehr über dieses Projekt ein. Schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
In den USA wird über einen neuen Aktienmarkt gesprochen, Anne, der Finanzplatz in Dallas. Der soll der nächste große Konkurrent der Wall Street werden. Und das Besondere an diesem neuen Markt? Naja, das musst du uns bitte schön erklären.
Ja, das Thema ist echt super spannend, Gabor. Texas als Staat macht sich gerade echt richtig raus. Ich war letzte Woche auch dort. Momentan laufen in Dallas die Bauarbeiten für zum Beispiel ein neues Goldman Sachs-Gebäude, in dem 5000 Menschen arbeiten sollen. Und auch die Bank of America und Wells Fargo bauen dort Standorte. Und der Broker Charles Schwab zum Beispiel hat auch seine Zentrale aus Kalifornien nach Texas verlegt. Ziel ist es, Texas zu einem der wichtigsten Finanzplätze der Welt zu machen, was natürlich ein hochgestecktes Ziel ist, der Wall Street Konkurrenz machen zu wollen. Aber es arbeiten jetzt schon mehr Menschen in der Finanzbranche in Texas als in New York. Und die Vorteile an Texas, neben dem guten Wetter und einer besseren Lebensqualität, sind auch die geringen Steuern. Und gerade Dallas hat auch eine sehr gut zu erreichende Lage. Jetzt kommt aber der große Unterschied zu New York. Texas hat einen Anti-Woke-Ruf. Solche Dinge wie Inklusion und gesellschaftliche Gerechtigkeit sind da tatsächlich keine Themen. Und so hart wie das klingen mag, diese Woke-Diskussionen und Bewegungen halten das Geschäftsleben in New York eher auf. In Texas werden solche Debatten im Keim erstickt und es wird sich aufs Business konzentriert. Ganz konkret soll ab 2026 in Dallas eine Börse eröffnen und wie der Gouverneur von Texas es verspricht, soll es dort weniger Bürokratie geben und es soll ein Platz geschaffen werden, dessen einzige Agenda der Kapitalismus ist. Und man sollte das ganze Vorhaben auch echt nicht unterschätzen. Beteiligt sind der größte Vermögensverwalter BlackRock und der Market Maker Citadel. Trotzdem aber mal abwarten. Ein Unternehmen, das wohl gut an so eine Anti-Woke-Börse passt, ist Tesla. Aber ansonsten ist schon eher fraglich, wie viele Unternehmen sich da dann wirklich so deutlich positionieren wollen. Also mal schauen, was daraus wird, würde ich sagen.
Und dann, Anne, sag uns doch, wie sind die neuesten Auslieferungszahlen von Tesla ausgefallen?
Gut, tatsächlich. Tesla hat im abgelaufenen Quartal mehr Fahrzeuge ausgeliefert als erwartet. Man muss aber auch dazu sagen, die Erwartungen waren echt gering und es waren im abgelaufenen Quartal auch wieder weniger Autos als im Vorjahresquartal und zwar 4,8% weniger, um genau zu sein. Damit ist es das zweite Quartal in Folge mit fallenden Auslieferungszahlen. Grund sind wegfallende Subventionen, die wachsende Konkurrenz in China und ein genereller Trend wieder weg von E-Autos. Da aber, wie gesagt, von der Wall Street noch schlechtere Ergebnisse erwartet wurden, reagierten die Anleger echt erleichtert. Die Tesla-Aktie konnte um 10,2% zulegen. Die kompletten Quartalszahlen von Tesla gibt es aber erst am 23. Juli.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass er hier der EM-Typ mit dem Saxophon, wie man ihn nennt, in Sachen Bekanntheit so manchen Fußballer schon übertroffen hat. Wenn man diese Europameisterschaft verfolgt oder zumindest mal auf Social Media unterwegs ist, dann führt an ihm kein Weg vorbei. André Schnurer ist der junge Mann. Der 30-Jährige heizt mit seinem schwarzen Saxophon auf den EM-Fanmeilen die Stimmung so richtig an. Um ihn herum singt und tanzt eine ausgelassene Menschenmenge, während er den legendären Hit, die Torhymne Major Tom, anstimmt. Seine Auftritte sorgen für ganz besondere Momente bei den Fans, wie auch eine Frau im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen sagt.
Ich finde einfach diesen Spirit, was er rüberbringt, diese Leichtigkeit. Wir sind alle gleich und wir müssen einfach aufhören, uns zu bekämpfen und einfach alle füreinander da zu sein, gemeinsam zu feiern. Und das ist die Message, die er auch über Instagram verbreitet hat. Und das hat ihn so sympathisch gemacht. Finde ich einfach geil.
André tourt von Stadt zu Stadt, ob München, Stuttgart, Dortmund. Kein Weg scheint ihm zu weit. Wo immer er spielt, da bebt der Boden. Videos seiner spontanen Auftritte gingen auf Plattformen wie Instagram, TikTok und X viral. und wurden millionenfach aufgerufen und auch geliked. Der Start der EM liegt gerade mal 2 Wochen zurück und André Schnurer ist zur Kultfigur der europäischen Fußballfans avanciert. Wie im Song Major Tom hebt André gerade so richtig ab. Und wir freuen uns für ihn.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der Wiederaufbau der Ukraine mit kleinen Bausteinen beginnt, nämlich mit Lego. Und zwar mit Hilfe von Hobbykünstlern aus der ganzen Welt. Von den USA und Deutschland bis hin nach Polen und der Ukraine investieren sie ihre Zeit und auch ihr Talent, um Lego-Sets ukrainischer Denkmäler nachzubauen. Lego-Bauer wie Andrew Beecraft geben sich große Mühe, um diese erstaunlichen Darstellungen zu schaffen. Manchmal brauchen sie mehr als 80 Stunden, um ein solches Bastelprojekt fertigzustellen. Aber Beecraft tut es mit Leidenschaft und seine Motivation hält ihn am Ball. Er möchte weiterhin die Aufmerksamkeit auf die Ukraine lenken und seine Unterstützung für die Menschen dort zeigen.
Three of us got together to help tell the story and get the word out about the Russian invasion of Ukraine and the war crimes and atrocities that are happening there, you know, just to show our support for our friends who are over there.
Die Mini-Repliken können jedoch nicht direkt gekauft werden, sondern müssen im Rahmen eines Gewinnspiels gewonnen werden. Mit einer Spende von $24 nimmt man an der Verlosung teil. Das gesamte Geld kommt direkt dem Wiederaufbau des Landes zugute. Diese Zusammenarbeit zwischen Lego und United 24, der offiziellen Spendenplattform der Ukraine, begann im November vergangenen Jahres. Und nach dem großen Erfolg der Lego with Ukraine-Serie wurde im letzten Monat eine zweite Sammlung veröffentlicht. Zur Kollektion gehören unter anderem das Goldene Tor von Kiew, der Khan-Palast auf der Krim und die Nationale Oper von Odessa. Dieses Umbauprojekt begann relativ klein, wird jedoch Stein für Stein, Brick by Brick, mit großer Liebe vorangetrieben. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinwert.